Bully, der Eishockey-Podcast. Uli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu einer neuen Episode. Normalerweise sprechen wir Woche für Woche mit Menschen, die Eishockey als ihr tägliches Geschäft ansehen. Wie ist es aber, erst kürzlich die Erfahrung, Eishockey gemacht zu haben? Unser heutiger Gast hat in diesem Kalenderjahr sein erstes Eishockeyspiel live gesehen. Wie war das für ihn und was hält er von unserer Sportart? Diese und viele, viele weitere Fragen beantwortet uns heute unser Freund und Podcast-Profi Giovanni Pellegrino. Hallo Gio, grüß dich.
Hallo Helmut, danke für das Intro, sehr, sehr nett. Und ja, zum ersten Mal Eishockey live vor Ort in München angeschaut. Und ich muss sagen, ich habe das richtig gefeiert.
Darüber werden wir heute reden, auch wie deine Eindrücke waren. Erstmal natürlich, wie geht's dir?
Mir geht's ausgezeichnet und ich feiere es richtig, einfach wieder mit dir hier zu podcasten. Ich meine, das machen wir ja ab und an in verschiedenen Formaten und jetzt endlich bei Bully.
Das ist schön. Habe ja vorher schon gesagt, du bist Podcast-Experte, hast auch einen eigenen Podcast über das Podcasting. Darüber werden wir natürlich heute auch noch sprechen. Aber vor allem, wie du deine Leidenschaft fürs Podcasting dann mit diesem Eishockey-Erlebnis verbunden hast. Und ich kann jetzt schon mal sagen, das wird eine sehr interessante Geschichte und das hast du auf sehr interessante Weise verbunden. Schauen wir mal so ein bisschen auf das Erlebnis Eishockey, um unsere HörerInnen mal abzuholen. Ich sagte ja schon im Intro, du hast dieses Jahr dein allererstes Eishockeyspiel live in der Halle gesehen. Das war im Januar. Das Spiel EHC Red Bull München gegen die Eisbären Berlin. Was hast du denn vor diesem Erlebnis vom Eishockey gewusst?
Vor diesem Erlebnis habe ich gewusst, dass es im Eishockey so ein bisschen härter zugeht, sag ich mal. Also es ist nicht wie beim Fußball, wenn man so kurz angestupst wird, dass man direkt hinfällt. Hashtag Neymar. Sondern, dass man wirklich hart zur Sache rangeht und dann quasi den Puck, was ich dann auch gelernt habe, dass es so heißt, verteidigt, diesen sehr, sehr schnell spielt und du wirklich von links nach rechts schaust, beziehungsweise von rechts nach links und du denkst so, wow, wo ist der Puck?
Ja, das wird gleich auch nochmal Thema sein. Hattest du denn vorher schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit dem Eishockey?
Persönlich, in der Schule hatten wir früher, kennt man noch so die Sportart, so Hallen-Eishockey quasi, also Unihockey, glaube ich.
Feldhockey. Mit einem Ball ist es allerdings, haben wir, ne? Das meinst du.
Mit dem Ball, ja. Genau. Das haben wir damals in der Schule gespielt, das weiß ich. Und ab und zu, glaube ich, so auch während den Olympischen Spielen hat man so reingeschnuppert und da gab es ja auch Eishockey, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Und ansonsten, das war's dann. Und dann habe ich dich kennengelernt, den Stefan kennengelernt und noch ein paar andere Eishockey-Fans. Und seitdem geht's, sag ich mal, bergauf mit dieser Sportart.
Ja, das ist interessant, weil wir jetzt ja heute, wie gesagt, so eine Perspektive von jemandem haben, der im Eishockey gar nicht so verbunden ist wie wir, aber kann ja noch werden. Was hast du denn genau vor dem Spiel gewusst von den Eishockey-Regeln?
Gar nichts.
Also Puck
wirklich,
muss ins Tor.
Literally, genau. Genau. Und ich wusste ja nicht mal, dass es Puck heißt.
Das stimmt, du hast ja immer Ball gesagt, ne?
Ball gesagt, ja. Aber ich habe trotzdem im Nebensatz immer erwähnt, ja, wie heißt dieser Ball beim Eishockeyspiel? So, das heißt, ich war ein kompletter Anfänger und Helmut hat mich dann mitgenommen und ich habe ein Mikrofon gehabt, den ich immer dabei habe, mein mobiles Aufnahmeequipment. Und habe ich gesagt, weißt du was? Helmut, Carina und Co., wir nehmen auf. Und dann haben wir quasi erstmal damit angefangen, auf dem Weg ins Stadion, SAP Garden war das, und ich glaube, es war nicht Ende Januar, sondern Anfang Februar, glaube ich.
Wenn war
ich
das sogar Januar. Anfang Februar?
Es war, glaube ich, im Februar
sogar. Im Frühjahr sogar. Auf jeden Fall.
Im Frühjahr auf jeden Fall, das stimmt. Und dann hat mich Helmut und Carina quasi, die bessere Hälfte von Helmut, dann mitgenommen zu den Regeln für Eishockey. Und da hat es wirklich Klick gemacht, teilweise. Aber natürlich auch während des Spiels hat man immer mehr und mehr erfahren. Ich war dann in der Tribüne oder eben im Stadion, habe natürlich auch die anderen gefragt, hey, was ist passiert oder warum muss jetzt diese Person jetzt raus? Mhm. Warum gibt es jetzt eine Strafe? Und all das hat man immer mehr erfahren und muss sagen, super spannende Sportart.
Ja, wie gesagt, auf das Podcasting gehen wir dann nachher auch auf jeden Fall noch ein. Wie war denn so deine Meinung zum Sport Eishockey vor dem ersten Live-Spiel in der Halle?
Ich kannte diese Sportart eher aus dem amerikanischen Raum und im amerikanischen Raum kennt man ja oftmals, dass man sagt, das ist eine sehr harte Sportart, es geht sehr, sehr hart zu, zur Sache, sage ich mal, also wirklich körperlichen Kontakt, man wird fast erschlagen, sagt man so, man hatte so diesen Eindruck. Und dann selber im Stadion zu sein, hatte ich so das Gefühl, okay, es hält sich in Grenzen, also es wird tatsächlich viel gespielt, es wird nicht die ganze Zeit irgendwie wegen jeder Kleinigkeit gefoult, sondern es wird auch mal weitergespielt. Und das war so mein Eindruck zuvor und mein Eindruck danach, kann man sagen.
Schauen wir mal direkt zum Spiel, hast du schon gesagt, im SAP-Garden war das in München, neue Eishockey-Arena, über den werden wir auch noch sprechen. Was hast du dir denn dabei gedacht? Was hattest du denn für Erwartungen an den Abend generell, wenn ich hier gesagt habe, hier, Gio, du kommst jetzt mal mit zum Eishockey, schaust dir das an. Was hast du gedacht? Was hast du für Erwartungen gehabt?
Erstmal hat man gesehen, die Halle war sehr gut gefüllt, wenn nicht sogar fast voll.
Klar, war ausverkauft, glaube ich.
Habe ich mir sagen lassen. Er war sogar ausverkauft.
Ich glaube schon, ja.
Eine neue Arena. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ne, wir kennen das aus Fußballstadien zum Beispiel. Die sind so ganz basic. Da läuft nicht viel. Dann kommst du aber in diesen SAP-Garden und du denkst so, wow, Lichtershow und keine Ahnung was. Und denkst so, okay, das ist auf jeden Fall anders. Anderes Feeling. Alle waren richtig heiß drauf auf dieses Spiel. Es gab wirklich zum großen Teil eine gute Laune. Alle hatten Bock auf dieses Spiel. Es wurde viel gesungen, Instrumente wurden gespielt, Maskottchen auf dem Feld, so vor dem Spiel erstmal so ein bisschen rumgetanzt und da herumgeschlittert, sage ich mal. Und das war dann so quasi mein Feeling, kurz vor dem Spiel.
Was waren denn so deine Gedanken, als du in den SAP-Garden gegangen bist und also zuerst oder das erste Mal tatsächlich so quasi auf der Tribüne warst? Weil zumindest mir ging es so, als ich reingegangen bin und wir kennen ja auch andere Eishockeyhallen, die ein bisschen kleiner sind. Das ist schon sehr heftig.
Kann ich direkt zustimmen. Es ist wirklich eine sehr große Halle, eine sehr moderne Halle. Es ist keine Werbung oder so, man kann tatsächlich mit einer App sein Essen und Trinken bestellen, dann muss man es selbst abholen. Okay, aber doch sehr modern, muss ich sagen. Man kann mit Karte direkt über die Applikation bezahlen. Also sehr, sehr cool für mich als, sag ich mal, ein bisschen so Technik-Nerd in manchen Hinsichten.
Ja.
Super, super cool, hat mir sehr gut gefallen. Dann natürlich diese Menge an Menschen in einem Eishockeyspiel in Deutschland zu sehen, war für mich, also war gar nicht so bewusst am Anfang, weil ich dachte, okay, Fußball ist ganz groß in Deutschland, Basketball ist ja auch langsam, sage ich mal, in Deutschland ganz, ganz prominent geworden. Und wenn man sich aber jetzt Eishockey anschaut im SAP-Garden, dann dachte ich mir so, okay, Eishockey ist in Deutschland auch angekommen.
Ja, das kann man auch tatsächlich genauso sagen. Und man merkt, wir haben ja einen Podcast-Profi am Werk. Du bist schon quasi mit einem Thema in meine nächste Frage so ein bisschen reingeskatet, wenn man so möchte. Du bist ja auch ein Feinschmecker, wenn man das so sagen kann. Du hast ja auch einen Instagram-Channel, der sich mit Essen beschäftigt. Auch generell sieht man bei dir oft, dass du eben sehr gutes Essen sehr schätzt. Wie ist es denn im SAP-Garden gewesen? Hat dir das Essen da geschmeckt? Und ist es für eine Hightech-Arena auch angemessen gewesen?
Danke auf jeden Fall für diese sehr, sehr nette Einführung zum Thema Essen. Ich liebe tatsächlich zu essen, auch verschiedene Gerichte zu probieren, in allen möglichen verschiedenen Ländern, viel auf Reisen unterwegs. Und man muss sagen, im SAP-Garden hat man tatsächlich ganz viel Auswahl. Und das kann man fast gar nicht glauben, dass mitten in München vegane Würstchen, vegetarisch, ich glaube sogar vegan, ne? Also gab es vegane Würstchen, vegane Schnitzel und Co. Und das hat mich doch sehr positiv überrascht. Und ich probiere natürlich alles. Ich esse auch Fleisch, aber ich esse auch mal vegetarische oder vegane Gerichte. Lieb's auch, einfach diese zu probieren. Und muss sagen, habe ich gefeiert. Geschmack natürlich ist jetzt nicht für jeden was, muss man an dieser Stelle einfach erwähnen. Geschmack ist nicht für jeden was von den veganen Gerichten, aber für eine Person, die, sag ich mal, auch gerne mal Abwechslung möchte in dieser Hinsicht, gerne probieren und dann einfach selber bewerten, würde ich sagen.
Viele Menschen, die das erste Mal zum Eishockey gehen, sagen vor allem eins, also so geht es mir zumindest in der Wahrnehmung, das Eis ist sehr hell, das Spiel ist sehr schnell und ich kann den Puck nicht sehen. War das bei dir auch so?
Ja, und tatsächlich wurde eine Crossover-Episode mit einem anderen Format genauso genannt. Wo ist der Puck? Warum? Weil eine Kollegin von uns, die Chrissy, die mitgekommen ist, ganz liebe Grüße gehen raus, hat mit mir darüber auch gesprochen und wir haben immer wieder festgestellt, dass dieser Puck sich sehr, sehr schnell bewegt. Du guckst nach links und rechts und hä, wo ist er jetzt hin? Und dann muss man wirklich erstmal, vielleicht hat man ein geschultes Auge, jetzt wie du, Helmut zum Beispiel oder Stefan, ihr habt ein geschultes Auge, ihr seht genau, wo ist dieser Puck hin. Aber wenn man jetzt nicht geschult ist, dann glaube ich, ja, kann es durchaus sehr, sehr herausfordernd sein, das, diesen Spiel zu verfolgen manchmal.
Aber hat es dann bei dir geklappt auch?
Hat geklappt, ja. Aber tatsächlich ab und an, durchweg, hat man diesen Puck mal aus den Augen verloren. Dadurch aber, dass du gesehen hast, wo die Eishockeyspieler unterwegs waren, wusstest du, aha, warte mal, das ist an der linken Ecke, das ist hier vorne, das ist da hinten. Und dadurch konnte man dessen Spiel wieder verfolgen. Aber ich glaube einfach, wenn man regelmäßig zuschaut, dann wird es auch deutlich einfacher im Laufe der Zeit.
Ja, ist tatsächlich,
aber ja, sehr herausfordernd.
Ist tatsächlich auch so, dass man, wenn man dann die Bewegungen so ein bisschen kennt und das so ein bisschen sich angeschaut hat und es gewohnt ist, dann auch ziemlich schnell auch versteht, wo der Puck sich gerade befindet tatsächlich. SAP-Garden, wie du da rumgeschaut hast, auch während des Spiels. Mhm. Und ich weiß noch, dass du da auch ein paar Videos gemacht hast, bist ja auf Social Media auch sehr aktiv. Wie fandest du denn so die Atmosphäre während des Spiels?
Also mir hat es super Spaß gemacht. Und vor allem die Laune im Stadion war super, super gut. Natürlich, je nachdem, wer wann gefoult hat und speziell natürlich im Heimstadion, wenn dagegen gepfiffen wird, dann hört man auch im Publikum auch mal so ein paar laute Worte, was ja auch total im Sportfeeling auch entspricht. Das passt ja auch vollkommen. Aber dann hast du gemerkt, okay, jetzt wurde gepfiffen und irgendwie waren doch die meisten Leute vielleicht nicht ganz zufrieden mit diesem, ja, mit diesem Foul zum Beispiel oder mit der Leistung vielleicht auch von dem Schiedsrichter. Also es war super, super spannend, diese Veränderung auch der Laune innerhalb des Spiels zu erfahren. Man ist mittendrin, nicht nur dabei. Ne? Also man ist wirklich, man ist in diesem Spiel nicht nur irgendwie auf der Tribüne und schaut sich das an, sondern man ist direkt mit dabei und kann teilhaben, in gewisser Weise.
Hat dich das dann auch wirklich auch direkt so emotional gepackt? Also welche Emotionen hat es bei dir ausgelöst? Warst du dann auch bei diesem ersten Spiel auch schon so direkt mit Spannung, Nervenkitzel und vielleicht sogar auch Faszination dabei?
Absolut. Also ich hatte tatsächlich Nervenkitzel. Ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass jetzt die Laune kippt, weil natürlich muss man auch an dieser Stelle hier erwähnen, da hat quasi das Heimteam war, glaube ich, sogar erstmal im Vorteil. Dann wurde, glaube ich, erstmal unentschieden gespielt und dann hat sogar das gegnerische Team nochmal einen Treffer erzielt oder zwei sogar. Und dadurch waren wir quasi im Stadion, also Red Bull war dann quasi im Nachteil und hat dann quasi am Ende auch verloren, wenn ich mich richtig erinnere.
2-3.
Super spannendes Spiel, 2-3 sogar. Super spannendes Spiel, die Nerven lagen blank. Und natürlich ein super Top-Spiel, Top-Gegner. Und natürlich kann man dann, ja, nachdem man links und rechts hört, so, hey, was soll das? Und so weiter, dann bist du so mitgenommen. Vor allem, wenn das Heimteam quasi am Verlieren ist und du bist so traurig irgendwie, ne? Weil man kennt das ja ansonsten von anderen Sportarten auch. Und super Laune, gekippt ab einem bestimmten Zeitpunkt, aber trotzdem super spannend, das mitzuverfolgen.
Ja, es hat ja auch ein bisschen was mit Atmosphäre zu tun und ich finde, und so ging es mir zumindest am Anfang, dass das doch irgendwie ein bisschen was anders ist als beim Fußball, dass du halt einfach so diese Intensität, die du beim Eishockey unten auf dem Eis siehst, dass das tatsächlich sich relativ schnell auf die Zuschauerränge irgendwie transformiert. Ist es bei dir dann auch so gewesen nach einer gewissen Zeit?
Also es war auf jeden Fall was anderes als beim Fußballspiel, muss ich sagen. Wenn du jetzt in einem großen Stadion bist, ne, im Fußball, da hast du erstmal eine weite Entfernung zum Spielfeld. Das heißt, da sind viele, viele Menschen. Und wir hatten einen sehr relativ guten Platz, ne, muss ich sagen.
Ja, also die Plätze sind Arena. Super. Das war mein Dauerkartenplatz, den du da hattest.
Genau, also sehr, sehr geil. Bin sehr, super dankbar. Und dementsprechend, ich war relativ nah an dem Geschehen dran. Das heißt, ich habe viel mehr gefühlt. Es ist natürlich eine riesige Halle, aber trotzdem, wenn du so ein jetzt eine Allianz Arena oder so vergleichst im Fußball, natürlich mehr Platz, soweit ich das beurteilen kann. Und dementsprechend natürlich eine andere Atmosphäre. Ich habe es aber richtig gefeiert, was ganz anderes für mich. Also kann ich gar nicht Worte
fassen. Du hast ja vorher auch schon so ein paar Eishockey-Eigenschaften genannt. Eishockey gilt ja als sehr schnelle Sportart, als sehr harte, direkte, würde ich auch das so beschreiben. Hast du das auch so dann empfunden? Wie gesagt, war ja auch ein Top-Spiel. Also vor allem zu der Phase der Saison, das ist ja gesagt, war tatsächlich im Februar, ja. Da geht es ja wirklich auch auf die Playoffs zu und da ist jeder Punkt wichtig. Punkte sind natürlich immer wichtig, aber wenn es dann zum Ende hingeht, dann wird es natürlich noch mal ein bisschen intensiver. Aber ist das so, sind das so die Eigenschaften, die du da auch wahrgenommen hast?
100%. Also schnelles Spiel, direktes Spiel, etwas härter. Man pfeift jetzt nicht für allem, für jeden Foul in Anführungszeichen oder für etwas, wo man zusammenstößt, sondern man lässt auch laufen, was man bei Fußball vielleicht nicht so oft hat, sondern wie vorhin auch schon erwähnt, einen kleinen Touch, man ist hingefallen, Elfmeter, solche Sachen. Und da ist es doch ein bisschen anders, man lässt mehr spielen und stimme ich dir ganz gut zu.
Ich sehe schon, ich muss dich mal zu einem Playoff-Spiel mitnehmen, weil man sagt beim Eishockey so dieses Rulebook, also das Regelbuch, ne, je weiter es in die Playoffs reingeht, desto weniger Seiten hat es.
Okay, das heißt, wird weniger gefoult, oder?
Es wird weniger gepfiffen gefühlt. Also es wird halt härter. Gepfiffen, tatsächlich.
Meine ich ja. Okay, also weniger gepfiffen, aber trotzdem normal gefoult.
Ja, natürlich. Also die Härte ist halt nochmal ein Stück mehr da, aber das sagt man halt so, dass man im Playoff-Hockey, das ist halt dann nochmal. Und am Ende, im Finale ist es halt nur noch eine Seite, so dieses Rulebook.
Spannend. Ja. bin ich gerne beim nächsten Mal dabei. Ja,
notieren wir uns definitiv für nächstes Jahr und müssen wir mal schauen, dass der EHC da auch ein bisschen weiterkommt. Gab es denn etwas, was dich besonders überrascht oder auch beeindruckt hat?
Mich hat beeindruckt, dass man Spieler feiert, die so und so viele Spiele vollbracht haben. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, gab es einen Spieler, der irgendwie so 100 Spiele oder 200 Spiele oder 500 Spiele gehabt hat, gesagt, kann ich dir nicht die Zahlen nennen. Aber auf jeden Fall wurde das honoriert, hatte ich das Gefühl. Ne? Also war ja
absolut. Das, das sind so diese Ehrungen, die man hat. Da gab es beim EHC jetzt tatsächlich einige. Ich weiß jetzt tatsächlich im Einzelnen nicht mehr, welche Ehrung das war, weil es letzte Saison sehr viele gab. Aber das, so die Anzahl der Spiele, die wird da schon geehrt, auch mit einem eigenen Trikot. Ne? Das war ja genau diese Zeremonie, die du meintest. Ne?
Ja, und das hat mich überrascht, weil das, wenn du mich fragst, zum Beispiel, ich habe am meisten Fußball, sage ich mal, geschaut in der Vergangenheit. Jetzt auch nicht mehr so viel, aber da wird es jetzt nicht geehrt, außer du bist jetzt in einem Finale und man ehrt quasi den besten Spieler, vielleicht der Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder der, wo am besten der meisten Tore geschossen hat und so. Und das war da halt doch was ganz anderes, eine andere Ehrung.
Wie hat sich denn das Live-Erlebnis von dem unterschieden, was du vorher von dem Spiel auch erwartet hast? Oder hat sich's unterschieden?
Also erstmal, ja, du meinst also zum Beispiel im Vergleich, wenn du das Ganze online siehst im TV im Vergleich zu echtes Spielerlebnis. Erstmal, ich persönlich natürlich, also wenn du jetzt dir das Ganze anschaust, im Fernseher zum Beispiel, dann siehst du teilweise diese Vergrößerung, du siehst diese Wiederholungen logischerweise, irgendwas passiert, ne? Was du aber nicht siehst, wenn du live bist, wenn einer gefoult wird, siehst du jetzt nicht diese ganzen Wiederholungen. Also du hast jetzt nicht live die Möglichkeit, das zurückzuspulen. Was du aber hast, ist im Fernsehen, wenn du dir das anguckst, dass du da eine Wiederholung siehst, was live nicht zum Beispiel ist. Solche Sachen.
Ist das was du dir wünschen würdest, dass du solche Sachen halt direkt auch beispielsweise auf dem Videowürfel gucken könntest in der Halle?
Also ich könnte mir vorstellen, auf dem großen Bildschirm, gerade im SAP Garden, gibt es einen großen Bildschirm, da könnte man auf jeden Fall das auf laufen lassen. Jetzt hoffe ich, ich erzähle auch nichts Falsches. Ich glaube, da ist es nicht gelaufen, also die Wiederholung. Das zum Beispiel könnte ich mir ganz gut vorstellen, das könnte man integrieren, einfach für das Publikum auch vor Ort. Wenn du sowieso einen Bildschirm hast, dann kannst du es ja machen, ist ja gar kein großes, keine große Problematik. Läuft ja im Fernseher, kann man ja genau das eigentlich abspielen, theoretisch. Ansonsten, du spürst die Stimmung im Stadion logischerweise deutlich und stärker als jetzt von zu Hause auf der Couch.
Yeah.
Ist einfach so.
Yeah.
Das ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn du vor Ort das spürst, das Leiden der Menschen vor Ort, wenn dein Team gerade verliert oder gewinnt, ne, und dann diese ganzen Freuden, diese ganzen Trommeln und so weiter. Du hörst zwar auch was im Fernsehen, trotzdem lange nicht so wie vor Ort und live, muss man einfach sagen.
Ja. Jetzt haben wir ja schon so einen gewissen Spannungsbogen aufgebaut, weil sich jetzt natürlich sehr viele HörerInnen fragen, du hast es ja auch schon vorher angedeutet, wie hast du denn das Thema Podcast und Eishockey miteinander verbunden? Du hast ja schon gesagt, du hast ein mobiles Mikro mitgenommen in den SAP-Garden, um einerseits deine Gedanken, aber auch auf der anderen Seite die Gedanken anderer aufzunehmen. War es für dich klar, dass du da direkt ein Mikro mitnimmst zu dem Erlebnis?
Ja, also wenn ich mich mit dem Helmut treffe, muss man sagen, dann habe ich generell Podcast-Equipment dabei. Jetzt nicht mein Interface von zu Hause aus mit meinem großen Mikrofon hier mit Stativ und alles drum und dran und Mikrofonarm, sondern eben ein mobiles Aufnahme-Equipment, was leichter ist, was schnell eine Aufnahme ermöglicht. Und dadurch, dass wir doch ein paar Podcaster waren, die sich auf einmal getroffen haben und ich den Helmut in den Pausen nochmal getroffen habe jedes Mal, ich natürlich immer mit Essen auf der einen Hand, das Mikrofon auf der anderen Hand, muss man sagen, hatte ich die Möglichkeit, auch Aufnahmen im Stadion durchzuführen, beziehungsweise in den Pausen. Ich habe den Stefan, der das Ganze auch mitmoderiert hat, glaube ich, zum ersten Mal.
Genau, bei Radio Oberwiesenfeld, haben wir
Radio
kommentiert, genau.
Richtig, kommentiert, logischerweise. Und das hat natürlich super gepasst und ich wusste natürlich, was auf mich zukommt. Ich wusste trotzdem nicht, wie weit ich das Ganze verknüpfe, was am Ende rauskommt. Aber es ist immer eine coole Idee, sein mobiles Aufnahmeequipment mitzunehmen, gerade zu solchen Veranstaltungen. Denn dann entstehen Episoden, die A, cool sind anzuhören, weil du mittendrin bist, mitten im Stadion, als auch behind the scene. Und das Schöne ist, das ist auch für dich eine schöne Erinnerung, muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn du dir die Episode anhörst, egal welche Live-Episoden du machst, das ist immer schön, du erinnerst dich an den Momenten vor Ort in, keine Ahnung, Berlin, Frankfurt, München oder sonst wo, wo man unterwegs ist und zeigt wieder Kopfkino, Gedanken von der damaligen Zeit und all das, was man erlebt hat. Also das darf man gar nicht so unterschätzen. Mhm. Und vielleicht noch eine letzte Sache, die ganz wichtig ist zu erwähnen. Der Helmut und Stefan wurden auch gezwungen, noch bis zum Ende was aufzunehmen, denn ich habe sogar um 22 Uhr habe ich gesagt, weißt du was, Stefan, wir müssen aber noch so eine Abschlusssequenz aufnehmen. Nimm dir bitte ganz kurz Zeit. Es war sehr spät, eigentlich waren wir müde und trotzdem müssten wir ran. Und es war dann, hört ihr auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, bei den Podfriendsern. Vielleicht Helmut, kannst du gerne
da
das Ganze unten
drüber,
in den Shownotes vermerken.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Du hast ja im Vorfeld während des Spiels und in den Drittelpausen ja diese Aufnahmen eben gestartet. Hast du dich da in irgendeiner Weise vorbereitet oder sind dir da die Fragen einfach spontan eingefallen?
Du meinst während des Spiels, also die
Aufnahmen? Genau, bei den Aufnahmen,
generell. Ich habe mir zwar Gedanken gemacht, worüber wir sprechen könnten, ich habe mir aber keine Gedanken gemacht zu den Fragen. Das war meistens sehr spontan.
Ja.
Eine gute Mischung zwischen Planung und Spontanität ist immer gut, weil die spontanen Aktionen, das sind die Aktionen, die auch in Erinnerung bleiben.
Auch die authentischsten,
wenn man dann überrascht wird. Ja, 100%. Also es ist nicht geschauspielert. Es ist echt, man erzählt manchmal Blödsinn und das ist auch auf Band. Und es war sehr, sehr witzig, unterhaltsam. Aber auch, da bekommst du eben diese Stimmung gleich live mit, weil das mein erstes Spiel war tatsächlich. Und das wird niemals mehr mein erstes Spiel werden.
Ja.
Das war mein erstes Spiel und das ist auf Band.
Ja.
Und das finde ich eigentlich am Ende, wenn man so jetzt darüber nachdenkt, eine schöne Sache.
Du hast es schon gesagt, die Folge kann man auch bei den Podfluencern hören, eine Plattform, die aus ganz vielen PodcasterInnen besteht. Da kommen wir im Abschluss noch dazu. Gab es denn Feedback zu dieser Episode? Kann man natürlich bei uns in den Shownotes auch finden.
Ja, also mir wurde gesagt auf jeden Fall, dass es witzig ist, dass es cool produziert wurde. Klar, natürlich, weil es halt einfach diese Live Charakter hat. Und dieser Live-Charakter erzeugt immer Emotionen, man ist gleich mittendrin, man lacht. Wie vorhin auch schon erwähnt, manchmal erzählt man einfach Blödsinn und das ist halt auch drin. Der Gio hat das auch mit reingeschrieben.
Natürlich.
Und dieses Feedback kam dann sehr, sehr oft. Cool gemacht, toll, wie ihr das so zusammengestellt habt, auch die Gespräche untereinander. Ja, natürlich, negativ habe ich einfach nichts bekommen, kann ich einfach so direkt sagen. Jetzt auch nicht so, dass ich tausende Kommentare oder sonst was bekommen habe, aber zumindest das, was ich bekommen habe an Feedback, war sehr, sehr positiv.
Wenn du jetzt so nach diesem Erlebnis an Eishockey denkst, an was denkst du, welche Gefühle löst der Eishockeysport bei dir aus?
Gemeinschaft, in gewisser Weise tatsächlich, weil man hat sich so Teil des Red Bull München quasi, man hat sich so ein bisschen teilgefühlt, also für mich, weil ich war ja Teil eures Teams quasi, ich wurde mitgenommen, ihr habt andere Kollegen getroffen, andere Fans teilweise, Kollegen, die auch hier bei Bulli aktiv sind oder bei Radio Oberwiesenfeld.
Genau.
Und dann war ich mittendrin. Es war nicht nur, ich besuche jetzt ein Spiel, sondern ich war so behind the scene, hinter den Kulissen. Ihr habt viel erzählt. Es sind sehr positive Gedanken, sehr, sehr positive Emotionen.
Also würdest du sagen, Eishockeyspiel definitiv wieder?
Sowieso. Also einmal ist ganz cool, vor allem das erste Mal. Aber ich glaube, es ist auch schön, einfach mal ein bisschen mehr Erfahrung zu machen. Und man muss auch sagen, letztens war ich wieder im SAP-Garden, da habe ich mir die Globetrotters, also Basketball, angeschaut. War natürlich was ganz anderes. Die Halle war auch ein bisschen anders, hat anders ausgesehen, logischerweise einen anderen Boden mit Korbe und so weiter. Aber es ist eigentlich ganz cool, vor allem eben im SAP-Garden vorbeizuschauen, weil das einfach schon viel Entertainment anbietet, finde ich, auch von den Farben, Aktualität und alles. Das war auf jeden Fall schön. Muss ich sagen. Deswegen, ich werde auf jeden Fall wieder dabei sein.
Hat dich das Eishockey-Erlebnis vielleicht sogar motiviert, mehr über Eishockey zu lernen und zu erfahren?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Also definitiv. Natürlich, wenn man dann Bulli der Eishockey-Podcast folgt auf Instagram, dann bekommt man sehr viel mit. Gerade Frauen, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft war es, ne? Dann hat man da auch ein bisschen auch von der anderen Seite gesehen, von anderen tollen SpielerInnen, die dann auch sehr, sehr, sehr erfolgreich waren, die sehr gut waren und einfach so nicht nur die Männermannschaften anschaut, sondern auch die Frauenmannschaft. Deswegen, da bekomme ich sehr, sehr viel mit, muss ich, also das wollte ich damit sagen. Ich bekomme sehr viel mit durch euren Instagram-Kanal.
Ja, das ist ja schön. Also das ist natürlich auch Props. Ja, die Props nehmen wir natürlich sehr gerne an und das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir da weitläufig auch informieren und auf dem aktuellen Stand alles halten. Was würdest du denn zu jemandem sagen, der noch nie beim Eishockey war? Warum sollte man das mal erlebt haben, live auch in der Halle?
Einfach mal diesen Feeling, einer ganz anderen Sportart zu folgen, das nicht Fußball ist, weil wir sind einfach aufgewachsen. Also ich mag Fußball. Die meisten Menschen sind mit Fußball sogar aufgewachsen, weil das halt standardmäßig früher war, dass man in der Schule halt Fußball gespielt hat. Und man hatte zwar auch andere Sportarten wie Basketball, Volleyball und Co. auch zwar oder Feldhockey auch mal im Sportunterricht vielleicht gehabt, aber da hat man jetzt nicht so die großen Berührungspunkte wie jetzt mit Fußball gehabt. Und ich finde es dann schön, wenn man sieht, dass andere Sportarten in Deutschland eine viel größere Aufmerksamkeit bekommen. Handball hat die letzten Jahre auch viel erfahren, weil sie sehr erfolgreich waren. Basketball auch. Teilweise, glaube ich, sogar haben sie dann auch, sind sie, glaube ich, Meister sogar geworden.
Vor ein paar Jahren.
Weltmeister sogar. Ja. Also crazy, wenn man so bedenkt, ne, NBA und alles. Und dann auch Eishockey, sehr, sehr erfolgreich. Also ich muss sagen, in Deutschland entwickeln sich all diese Sportarten sehr gut. Und einfach das aufzusaugen und speziell im Eishockey, ist ein schönes Erlebnis. Ich würde sogar, wenn ihr in München unterwegs seid und da ein Spiel im SAP-Garten stattfindet, diesen auf jeden Fall mal besuchen. Schreibt ansonsten Helmut, hat sicherlich gute Empfehlungen, wenn ihr mal zu einem Top-Spiel kommen wollt und ihr seid noch nicht so richtig drin, dann auf jeden Fall fragen. Die meisten werden jetzt zuhören und werden sich damit gut auskennen. Ja. Aber vielleicht hört ja der ein oder andere Neuling auch heute
zu. Ja, deswegen ist es auch so eine wichtige Episode, finde ich, dass man eben aus der Sicht eines Eishockey, neuen Anfänger. Zuschauern, ne, dass man das mal aus deiner Sicht eben so sieht. Zum Abschluss kommen wir natürlich auch noch auf dich persönlich zu sprechen. Du bist Host des Podcasts So geht Podcast, Mitbegründer von den Podfluencern. Schauen wir erstmal auf deinen Podcast So geht Podcast. Sehr viel Podcast in den letzten Satz, aber so gehört sich das auch. Thema deines Podcasts ist natürlich unter anderem, wie man einen erfolgreichen Podcast auch aufbaut. Dabei gibt es ja sowohl Solo-Episoden bei dir, von dir mit Tipps und Tricks, als auch sehr interessante Interview-Episoden mit Leuten, wie du immer so schön sagst, aus der Podcast-Szene. Was ist denn dein Ziel mit diesem Podcast?
Erstmal ist es wichtig, verschiedenen Menschen zu sprechen, die unterschiedlichsten Geschichten haben in der Podcast-Welt, weil nicht jeder ist mit dem goldenen Löffel quasi auf die Welt gekommen, nicht jeder hat ein Studio bei sich zu Hause, und einfach zu erfahren, wo erfolgreiche Podcaster jetzt sind und wie sie gestartet sind, ist super spannend. Aber auch, welchen Weg sie gegangen sind. Und dann bekommt man die unterschiedlichsten Geschichten von, keine Ahnung, ich habe angefangen damit, dass mein Wäscheständer hier war, da war eine Yogamatte, da war dies und jenes, mein Mikrofon war vielleicht ein Smartphone mit einem Pop-Up-Schutz und einem Tool, die Spur nochmal rausgezogen und nochmal verfeinert, und all diese Dinge erfährt man dann, wenn man bei So geht Podcast reinhört, und bekommt natürlich Insights zu den einzelnen Personen, weil meistens ist es so, die Podcast-Formate wie jetzt Bulli und Co., man spricht immer über die Thematik, ne? Aber oftmals bekommst du vielleicht in einzelnen Episoden was persönlich vielleicht mit, aber du sprichst jetzt nicht in deiner ganzen Episode so, ja, mir ist das passiert und Bulli ist entstanden, weil das und jenes passiert ist, sondern du sprichst eben über das aktuelle Thema zum Beispiel, das, was den Leuten interessiert, ne? Aber bei So geht Podcast erfährt man auch behind the scene etwas über die Personen, die diese Podcasts betreiben. Und manchmal ist es nur der kleine Hobby-Podcaster, der vielleicht vor einer Woche gestartet ist oder einen Monat, sagen wir mal. Und der andere ist vielleicht schon seit 5 Jahren dabei, ist super erfolgreich, war vielleicht schon auf große Veranstaltungen, hat dort einen Live-Podcast gehalten, hat vielleicht eine Live-Tour gestartet, und all diese Dinge, die kommen dann zusammen. Manchmal kommen auch Experten, die einfach sagen, hey, keine Ahnung, ich habe Tool XY, damit kann man das machen, deine Audiospur verbessern. Dann kommt der andere und sagt, keine Ahnung, wir unterstützen einen kleinen Podcaster, weil wir sind eine Agentur XY. Und so erfährt man einfach einen guten, sag ich mal, Rundumblick hinter der Podcast-Szene in Deutschland, Österreich, und man kann auch sagen der Schweiz, weil da war auch schon auf jeden Fall Gäste am Start aus der Schweiz, und von daher eine super coole Sache.
Wir haben ja vorher schon über die Podfluencer auch gesprochen, dieser Verbund von vielen PodcasterInnen. Das könnt ihr euch da draußen so vorstellen, wenn ihr PodcasterInnen seid, könnt ihr bei den Podfluencern anfragen für eine Aufgabe. Ihr bekommt dann sogar mehrere Auswahlmöglichkeiten, und zu dieser Thematik könnt ihr dann über die Podfluencer, über dieses Netzwerk dann einen Podcast aufnehmen, den da hinschicken, und der wird dann über die Podfluencer veröffentlicht. Könnt ihr dann natürlich bei euch auch. Das haben wir auch schon gemacht. Da haben wir über unsere Podcast-Fails gesprochen. Können wir auch gerne nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Haben wir letztes Jahr, glaube ich, veröffentlicht. Und es war richtig, richtig cool. Was ich sehr schätze, weil wir vom Bulli ja auch Teil der Podfluencer sind, ist diese Gemeinschaft unter dem Podcast sind. Wie würdest du denn diese Gemeinschaft beschreiben? Weil so ist es zumindest bei mir vorgekommen, wenn man da von außen drauf schaut, kann man sich ja sicherlich vorstellen, boah, PodcasterInnen, das ist alles Konkurrenz. Ich habe genau das Gegenteil erfahren. Man hilft sich gegenseitig. Wie empfindest du diese Gemeinschaft?
Ganz genau. Hast du sehr, sehr schön gesagt. Mittlerweile sind viele Freundschaften entstanden aus der Podfluencer-Community. Warum? Kann man näher drauf eingehen. Es gibt auch ein Event, das wir seit 2023 jedes Jahr organisieren, nennt sich Podfluencer Festival, und dort treffen sich ganz viele aus der Community. Der eine hat Zeit, der andere hat keine Zeit, okay, aber man trifft sich offline, vor Ort, dieses Jahr wieder in München. Vielleicht darf ich ganz kurz das nochmal, Hashtag Werbung, 25. Oktober zum Beispiel.
Unbezahlte Werbung, selbstverständlich.
Unbezahlte Werbung.
Aber wir beide sind auch am Start, also ist ja klar.
Wir beide sind am Start, Live-Podcasts, Workshops und Co. Networking ganz viel, Spaß haben, und Podcast-Awards werden auch vergeben, die legendären Podfriends-Awards. Und das Schöne ist, man trifft sich davor ganz oft vielleicht online, indem man zum Beispiel Crossover-Episoden aufnimmt, hat der Helmut ja auch die eine oder andere aufgenommen. Kann aber auch sein, oftmals, dass man sich einfach austauscht. Man hört sich die Episoden an im Podcatcher deines Vertrauens und denkt sich, boah, coole Episode, cooles Podcast-Format, den schreibe ich mal an oder diese Person schreibe ich an. Und dadurch kommt man in Kontakt und aus dem einen oder anderen Kontakt sind auch Freundschaften entstanden, regelmäßige Aufnahmen, Crossover-Episoden. Manche von ihnen treffen sich sogar zu einem Offline-Geburtstag. Ist auch schon passiert im Norden. Habe ich auch schon mitbekommen. Süden. Haben sie sich im Süden auch, das stimmt, jetzt wo du sagst. Dementsprechend ist es eine ganz große Familie, die sich, wenn es möglich, oder viele von ihnen auch dann einmal im Jahr versuchen zu treffen. Mhm. Und das offline, live, man hat viel Spaß und tankt wieder Energie für das nächste Jahr quasi, um sich dann wieder zu treffen, wie auf einer Klassenfahrt.
Ja, hast du auch schon ein bisschen vorweggenommen, weil wir natürlich über das Festival auch ganz kurz sprechen wollen. 24. 25. Oktober in München findet dieses Podfluencer Festival wieder statt. Und man muss dazu sagen, es ist ja tatsächlich was, wo man hingehen kann für Workshops, Live-Podcasts und, du hast es schon ganz richtig gesagt, für viele PodcasterInnen, Kollegen, auch so ein bisschen Netzwerken und so. Und selbst wenn man noch keinen Podcast hat, aber vielleicht einfach Podcast-Fan ist, dann kann man da auch hingehen. Wie gesagt, Live-Podcasts gibt es da auch. Kannst du unseren ZuhörerInnen schon mal so einen kleinen Ausblick geben, was es denn beim Festival geben wird? Was vielleicht jetzt noch nicht so offiziell irgendwo steht?
Was nicht offiziell steht. Erstmal, wir versuchen natürlich, wenn es möglich ist, kulinarisch immer Abwechslung zu bringen.
Oh ja, es ist jetzt, da sind wir wieder beim Essen.
Da sind wir wieder beim Essen. Ne? Wir kommen immer wieder zum Essen zurück, weil Helmut gerne isst, ich gerne esse und von daher sind wir sehr, sehr happy. Aber was ich sagen will, ist, wir versuchen natürlich immer eine Abwechslung reinzubringen. Das heißt, in dem einen Jahr gibt es zum Beispiel Burrito, Pizza und solche Geschichten. Vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch Catering. Man weiß es ja nicht. Ne? Also ist alles in der Organisation, ist ja noch 5 Monate bis dorthin. Dann gibt es zum Beispiel auch so Dinge, dass man einen Workshop mal interaktiv vielleicht gestalten kann. Also dass man nicht nur vorne steht und dann, sag ich mal, 30 Leuten einfach so unterhält und sie schreiben sich was auf, sondern dass man da aktiv an der Sache dran ist. Dass man dann beispielsweise vielleicht auch einen Workshop, einen Mini-Workshop hat, mal in einem kleineren Kreis, wo sich Podcaster austauschen und da wirklich ihre Sorgen teilen. Vielleicht auch, wie habt ihr aus der Runde das Ganze gelöst? Das heißt, was man sich halt so wünscht, ne? So eine große Hilfe untereinander, ohne Vorurteile, denn jeder von uns hat irgendwo gestartet. Am Anfang waren die meisten von uns zumindest keine Profis, als sie Podcaster geworden sind. solche Sachen zum Beispiel. Dann klar, die legendären Podfluencer Awards, die gibt es ja dann schon zum dritten Mal, aber es gibt ja auch immer so Abwechslungen, es gibt neue Künstler, die zum Beispiel, oder Menschen, die diese Awards gestalten, das heißt jedes Jahr einzigartige Awards, anders als im Vorjahr. Was gibt es noch? Podfluencer Quiz zum Beispiel, das muss man auch erwähnen. Im Laufe der Zeit wurden immer Podfluencer, also es gab quasi Viertelfinale, Halbfinale und Finale mit verschiedenen Podcaster, die gegeneinander angetreten sind mit dem wunderbaren Host quasi Jansi, gefühlt sich die Podcast-Show, der dieses Spiel geleitet hat und das Finale findet zum Beispiel auch in München statt. So wird ganz viel geboten und wer weiß, viele Sachen sind noch gar nicht öffentlich, weil wir natürlich noch Gedanken haben und wie wir was anpassen können, wie wir vielleicht Menschen überraschen wollen mit Verlosungen vor Ort. Mikrofonverlosung gab es auch. Ja. Ne? Liebe Grüße gehen an Stefan raus, einer der Glücklichen war zum Beispiel. Ist noch nicht alles erwähnt. Es gibt Goodiebags. Gab es die letzten 2 Jahre, wird es natürlich auch im dritten Jahr geben, weil man will ja natürlich immer ein bisschen besser werden und nicht schlechter, muss man einfach sagen. Da hat man Anforderungen an sich, für sich selbst. So. Und dementsprechend ganz, ganz viel, was ansteht, ein Event, eine Familienfeier unter Podcaster. Aber auch für Leute, die noch keinen Podcast haben, die sagen, weißt du was, hey, ich habe eine coole Geschichte, vielleicht starte ich damit. Und es gibt auch Podcast-Formate, die erst nach dem Festival gestartet sind, weil sie dort diese Inspo bekommen haben und vielleicht noch diesen nötigen Druck, so hey, mach mal bitte, ihr seid die Einzigen, die noch keinen Podcast haben. Und dann sagen sie, ja, ich will eh meinen Podcast veröffentlichen und ja, so entstehen ganz große Dinge in einem Wochenende in München, was vielleicht dein Leben verändern kann, man weiß es ja nicht.
Absolut. Und man merkt schon deine Leidenschaft dafür fürs Podcasting. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Was sich ja auch jetzt so ein bisschen auf das Eishockey übertragen hat, ne?
Absolut. Also, wie gesagt, habe ich Helmut auch schon im Privaten gesagt, ich habe die Erfahrung an dem Abend sehr gefeiert. Es war sehr schön, es war sehr familiär, es war einfach eine ganz andere Erfahrung. Es war schön zu sehen und es war nicht das letzte Mal, denn es kommen weitere Spiele in der nächsten Saison und da möchte ich auf jeden Fall ein oder zwei Spiele wieder besuchen und darauf freue ich mich.
Ich mich auch. Gio, hat mir riesen Spaß gemacht mit dir über Eishockey und übers Podcasting und generell zu sprechen. Man merkt, da ist tatsächlich was Positives bei dir übrig geblieben, was unsere Sportart angeht. Die letzte Frage stelle ich dir ganz, ja, so ganz wie bei So Good Podcast ist es nicht, vielleicht ein bisschen abgewandt. Was ist denn deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community, was das Eishockey betrifft?
Das ist ein bisschen abgewandt, das stimmt. Ja, normalerweise stelle
ich es an die Eishockey-Community, kann man sagen, genau.
Ja, also an die Eishockey-Community vielleicht meine Botschaft ist, manchmal ist es im Sport, sag ich mal, eine große Herausforderung. Man will natürlich gewinnen, aber da immer Fairness ganz oben halten. Das heißt, wenn man mal im Spiel merkt, man ist so ein bisschen, so die Gefühle gehen einem über, dann sich da auch mal kurz besinnen. Denn es ist am Ende eine Sportart, die Spaß machen darf. Man darf härter an der Sache rangeht. Aber so, dass man trotzdem noch diesen Respekt den Leuten zollt. Das ist so ein bisschen vielleicht die Spieler, die zuhören. Und vielleicht die Zuhörer selbst unterstützt auch die andere Mannschaft. Hey, wenn das eigene Team, sag ich mal, verloren hat und die andere Mannschaft war einfach gut, dann einfach hingehen und sagen, hey, habt ihr cool gemacht, verdient gewonnen und dann so ein bisschen sportlich nehmen und beim nächsten Mal, da machen wir euch fertig, das darf man dann sagen. Aber da hat auf jeden Fall diesen Sports-Charakter, diesen Fairness-Charakter, das hat die wichtigste Charakteristik, finde ich, also ist am wichtigsten.
Da sage ich dir jetzt was, je öfter du zum Eishockey gehst, wirst du merken, dass diese Eigenschaften fast schon alle so vorhanden sind. Das ist das Schöne, aber es ist ja auch dann ein Erfahrungswert, den man dann macht.
Aber ist doch schön, ne? Da, du sagst es aus der Expertenbrille und ich schaue das aus der Nicht-Expertenbrille. Ja. Mein Wunsch, und du weißt ja schon, es wird erfüllt, weil es ist so. Das ist schön.
Das ist doch super. Ein perfekter Abschluss. Danke dir, Gio, für euch ZuhörerInnen. Wenn ihr mehr von Giovanni Pellegrino und seinen Projekten und ihm selbst hören und sehen wollt, hat er auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes zu seinen Projekten, als auch zum Podfluencer Festival werden wir natürlich auch mit nennen. Gio, danke dir für deine Zeit und hoffentlich bis sehr bald. Bis denn.
Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank.